ich habe als Jugendlicher zum Beispiel echt viele, wenn ich mitbekommen habe, dass es einen Film gibt, der irgendwie Queerness oder so bespricht oder Schwulsein in meinem Fall dann, dann habe ich den echt gerne geguckt und ich war so voll hinterher. Und wenn du jedes Mal siehst, dass deine Sexualität ein Riesenproblem ist und mit Schläge, Drama, Verleugnung, was auch immer, dann denkst du das dir selber auch. Also dann denkst du ja selber auch, dass deine Sexualität ein Problem ist, und das finde ich halt dann nicht so empowernd.
Hi, ich bin Mariana Denian und ihr hört Diaspora Art, der Kulturpodcast über das Leben und die Arbeit von Artists of Color in Deutschland. Mein Gast in Folge 5 von Diaspora Art ist der Regisseur Faraz Shariat. Gemeinsam mit Raquel Mold und Paulina Lorenz hat er das Filmkollektiv Jünglinge gegründet und das hat gerade seinen ersten Spielfilm rausgebracht. Futur 3 ist ein Coming-of-Age-Film aus postmigrantischer Perspektive. Ein großartiger Film, der vor 2 Tagen am 24. September endlich in die Kinos gekommen ist, nachdem der Filmstart wegen der Corona-Pandemie erstmal verschoben werden musste. Im Gespräch mit Faraz ging es tatsächlich auch viel um den Film, weil die Art und Weise, wie in Futur 3 mit Themen wie Diaspora, Sexualität und Migration umgegangen wird, sehr ungewöhnlich ist für den deutschen Film. Außerdem habe ich mit Faraz über sein Aufwachsen in Köln gesprochen und darüber, wie es dazu gekommen ist, dass seine Eltern in ziemlich vielen Produktionen von ihm mitgewirkt haben. Alles in allem, wie ich finde, ein super lehrreiches und hörenswertes Gespräch. Hallo Faraz.
Hallo.
Du bist Regisseur, Drehbuchautor, Filmproduzent und Mitbegründer des Filmkollektivs Jünglinge. Und du hast ein sehr spannendes Jahr bisher hinter dir, ne? Dein erster Spielfilm ist rausgekommen, beziehungsweise hatte Premiere, aber lief leider noch nicht in den Kinos wegen Corona.
Ja, genau. Also in gewisser Weise in Solidarität mit allen anderen Kulturprojekten, die vorerst unsichtbar noch warten auf ihre Premieren und so, hatten wir tatsächlich so das Glück, dass wir zumindest die Weltpremiere schon hinter uns haben. Aber dann eigentlich alles so ein bisschen in den Sand verlaufen ist, weil genau unser Kinostart jetzt am 28.05. gewesen wäre. Mm. Aber es gibt einen neuen. Also jetzt 24. September kommt der Film wahrscheinlich in die deutschen Kinos, wenn nicht noch eine zweite Corona-Welle auf uns zurollt.
Aber das ist ja schon mal was, worauf man hinarbeiten kann und worauf man sich freuen kann.
Ja,
war voll. Wahrscheinlich ein bisschen sehr frustrierend.
Ja, also ja, es ist so, es ist halt voll schwer, weil das unser erster Film ist und wir dadurch natürlich nicht genau wissen, was das überhaupt bedeutet, so einen Film dann rauszubringen und das Wort irgendwie auch abzugeben ans Publikum. Aber genau, also die Vorfreude ist auf jeden Fall groß und wir haben nicht krass gelitten, weil es halt so diese kollektive, unvorhersehbare Situation ja ist und nicht so individuell man das jetzt Gefühl hat, wie sonst so oft, dass man gerade einfach von so strukturellen Abgefucktheiten irgendwie betroffen ist.
Vielleicht fangen wir direkt mal an und reden über den Film. Ich durfte ihn vorab sehen. Futur 3 ist eine Art queerer Coming-of-Age-Film aus migrantischer Perspektive. Kann man das so verknappt zusammenfassen?
Ja, also ich würde fast sagen, auf eine Art aus postmigrantischer Perspektive, aber das sage ich, weil ich das Gefühl habe, dass in dem Film eigentlich so alle so Erfahrungen und vielleicht auch so Zugriffe auf Identität, die unter diesem Umbrella-Term BIPOC sein, also Menschen, die genau entweder aus Ländern kommen, die Kolonialismus-Erfahrungen gemacht haben oder eben sozusagen in Deutschland Rassismus-Erfahrungen machen, weil es darum, glaube ich, in dem Film viel mehr geht, als um den Prozess der Migration oder sozusagen dieses Ankommen und diese Fragen nach, woher kommst du eigentlich und was hast du für eine Reise hinter dir, spielt eigentlich alles gar nicht so eine Rolle im Film, sondern eher dieses, wo sind wir hier und wohin wollen wir vielleicht als Gesellschaft?
So. Und das ist quasi auch die Trennlinie, wo du zwischen migrantisch und postmigrantisch unterscheidest?
Auf eine Art, genau, weil für mich sozusagen postmigrantisch ist ja sozusagen irgendwie so ein eher eine Perspektive, glaube ich, oder eine Gesellschaft als jetzt irgendwie eine Identität oder so. Und ich das Gefühl habe, dass postmigrantisch halt voll gut beschreibt, dieses auf mehreren Stühlen gleichzeitig sitzen, sozusagen nicht es ist eine Person, um die es geht, oder es ist eine Erfahrung, sondern es ist irgendwie so dieses Hybride, durch ganz viele verschiedene Realitäten navigieren zu können.
Mhm. Kannst du die Handlung ganz kurz einmal zusammenfassen, damit alle, die zuhören, auch wissen, worum es geht?
Ja, also Pavis ist einer der drei Protagonisten. Er ist Anfang 20, out and proud, eigentlich lebt so total nach diesem westlich-liberalen, queeren, sozusagen so Selbstverständnis Lifestyle. Oder so und Lifestyle, und er hängt bei seinen Eltern im Dorf, in Hildesheim noch im Dachboden sozusagen im Postmigrationsreichtum gut eingenestet und ist sozusagen so ein richtiges Popkultur-Raver-Kid. Also das Internet ist seine Brücke eigentlich zu den Großstädten, er hat ganz viel Inspiration aus der Gegenwart und Popkultur und dieser Anfang 20-Jährige junge Mann muss dann Sozialstunden in einer Unterkunft für Geflüchtete leisten und trifft dort auf zwei Geschwister, die gerade aus dem Iran gekommen sind, und zwischen diesen dreien entwickelt sich dann eigentlich so eine super intensive Liebesgeschichte, Freundschaftsgeschichte, Komplizinnenschaft, und die entscheiden sich dann eben zusammen so einen Sommer zu verbringen, also ganz sozusagen nach so klassischer Coming-of-Age-Manier irgendwie, und dort beginnen sie dann aber natürlich auch so Fragen zu stellen an sich selbst als Gemeinschaft, an die einzelnen Positionen und vielleicht auch Privilegien, die in dieser Gemeinschaft vorhanden sind. Und Pavis insbesondere setzt sich halt plötzlich irgendwie viel mehr mit der Migrationsgeschichte auch seiner eigenen Eltern zusammen, die so nochmal ein zweites eigentlich so, es fühlt sich so fast wie eine Spiegelung dann an für ihn der eigenen Geschichte. Und genau, ich glaube, durch diese so sehr auch auf eine Art so, es ist ein hoffentlich sehr sinnlicher Film, aber hat auf jeden Fall so eine ganz klare kulturwissenschaftliche / queer-feministische Folie, durch die das alles, glaube ich, betrachtet wird.
Pavis Familie ist auch aus dem Iran. Das haben die drei sozusagen gemeinsam. Sie connecten sich ja auch ein bisschen natürlich dadurch, dass er auch als Übersetzer in der Unterkunft arbeitet. Was mir an dem Film total gut gefallen hat, war, dass das Thema, ich meine, aus der Perspektive der beiden, Amon und Banafsche heißen die beiden, die er in der Unterkunft kennenlernt, geht es ja schon auch ein bisschen um Migration. Und was ich so schön finde, ist, dass dieser Film das Thema behandelt, ohne dass es überdramatisiert ist. Aber es ist auch nicht so diese klamaukigen Komödien, die es ja viel in der Vergangenheit gab. War das was, woran du dich satt gesehen hattest?
Mega, ja. Es gibt so eine, wir haben tatsächlich in unserem so, man macht ja dann manchmal so Director's Statement oder so Mappen, die versuchen zu beschreiben, was dieser Film ist. Und da haben wir ganz klar formuliert, dass wir beobachten, dass im deutschen Film unsere Geschichten, also die von Menschen, die in erster, zweiter, dritter Generation in Deutschland leben, im deutschen Film eigentlich immer irgendwo zwischen so Integrationskomödien oder Familiendramen zu so multikulturellen Pointen einer Versöhnung werden oder zu so romantischen Darstellungen von einer bedrohten Heimat. Und das genau beschreibst du ja gerade auch so ein bisschen, dass so dieses, ob es jetzt Willkommen bei den Hartmanns ist oder der Tatort, wo eine schwangere Frau todkrank irgendwie hier ankommt und Hilfe braucht oder so. Das sind halt sehr, sehr, sehr klar abgesteckte Rollenprofile, die, glaube ich, so nicht weißen Körpern dann manchmal so zugestanden werden. Und da zu sagen, yo, es ist aber ein Jugendfilm, es geht irgendwie um Sinnlichkeit, um Schönheit der Momente, als junge Person aufzuwachsen irgendwie und sich Fragen zu stellen. Es geht auch ein bisschen darum, halt mehr sein zu dürfen als ein Konflikt oder so. Das ist, glaube ich, auch, also das sind alles Sachen, die ganz viel dann auch so inspiriert haben, wie die Form vielleicht des Films ist. Also das ist keine super klassische so Drama, 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 Plotpoint, Plotpoint, alles baut super eng aufeinander auf. Genau, sondern man steht den Figuren auch Freiheiten und Widersprüche oder so zu.
Und was ich auch interessant fand, war das Thema Generationen. Also man spricht ja auch bei Migranten von Migrant erster Generation, zweiter Generation.
Und die Parvis Eltern, Parvis und Banafsheh und Amon, das war, die waren so verstrickt über die verschiedenen, einmal die Altersgeneration, er und Parvis, Amon und Banafsheh ein Alter. Ja. Aber dann seine Eltern mit Banafsheh zum Beispiel, die ähnliche Erfahrungen machen, weil sie halt die Ersten sind, die gerade nach Deutschland kommen.
Ja, mega. Also es ist auf jeden Fall diese drei, die auch im Titel drin ist, Futur 3, spielt auf jeden Fall auf mehreren Ebenen eine Rolle. Also einmal diese drei jungen Menschen, die zusammenkommen, dann aber diese drei verschiedenen Generationen, die alle super krass spezifische Erfahrungen natürlich machen, die auch nicht unbedingt die gleichen sind. Und aber zwischen diesen drei Positionen immer wieder so Ähnlichkeiten und Differenzen zu finden, ist, glaube ich, so was, was den Film voll interessiert. Weil genau auf eine Art, glaube ich, auch Parvis in Amon und Banafsheh eine andere Form von Kindern für seine Eltern vielleicht auch sieht. Also ich glaube, diese Scham, die man vielleicht als Mensch, der in zweiter oder dritter Generation aufwächst, die eigene Kultur nicht so gut zu kennen oder nicht sozusagen den Erwartungen der Eltern gerecht werden zu können, in Touch zu sein oder so mit der Kultur der Eltern oder so, das triggert voll was natürlich bei vielen und das triggert auch in Parvis, wenn er Amon und Banafsheh dann mit seinen Eltern erlebt oder so.
Ich fand auch, also du hast ja nicht den Film komplett alleine gemacht.
Ja, genau.
Ihr brecht einmal eben mit dem Klischee, dass es keine Integrationskomödie ist, aber auch kein überdramatisierter Film. Aber ihr brecht ja auch mit dem Klischee zum Beispiel, dass Parvis als schwuler junger Mann aus einer migrantischen Familie jetzt seine Homosexualität unterdrücken muss, nicht frei ausleben kann. Und das fand ich sehr interessant, weil der Tenor ist oft bei Geschichten, wenn es um Homosexualität aus nicht biodeutschen Familien geht, das wird unterdrückt, egal ob es eine Familie ist, die aus einer islamischen Kultur kommt oder, weiß nicht, Russen, Polen, ist ja irgendwie immer dasselbe. War das was, wo du gesagt hast, wir wollen hier bewusst mit dem Klischee brechen, oder war das einfach was, was du auch generell beobachtet hast in der iranischen Community und gesagt hast, warum erzählen wir eigentlich nicht auch mal diese Geschichte?
Ja, beides, glaube ich. Also allen voran, glaube ich, war uns von Anfang an eigentlich total wichtig zu sagen, wir haben hier die Mittel der Fiktion zur Hand und machen einen Spielfilm. Und ein Spielfilm hat eben die Möglichkeit, Realität zu formen, statt sie irgendwie super akribisch abbilden zu müssen. Und das heißt, jede Entscheidung, die wir fällen, künstlerisch, dramaturgisch, wie auch immer, sind Entscheidungen, die wir fällen, weil wir was damit vermitteln wollen oder ein Bild in die Welt setzen wollen oder eine Repräsentation, die unsere Zeit vielleicht gerade braucht. Und das ist, glaube ich, so das schlagendste Argument, warum so viele Dinge nicht klischiert sind, weil wir brauchen halt Identifikationsmöglichkeiten und Geschichten und ich glaube auch irgendwie Möglichkeiten von anderen Bildern oder so, die nicht sozusagen jetzt Einwandererfamilien oder so immer in denselben Konflikten oder so zeigen, weil das erstens nicht die Realität ist und zweitens auch natürlich zu so einer self-fulfilling prophecy wird, wenn man immer wieder die gleichen Geschichten erzählt und die, also genau, was ist dann zuerst irgendwann die Narration, die ich seit Dreijähriger sehe, dass ich irgendwie Teil von Clan-Kriminalität bin, wie zum Beispiel ja bei 4 Blocks oder, also ich mag die Serie, aber bei vielen dieser Serien, die halt dann sozusagen Gangster-Stories oder so erzählen. Aber um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, das andere ist, glaube ich, dass es einfach, glaube ich, im Moment eine Zeit ist, in der man nicht mehr unbedingt so sehr braucht, dass die Sexualität zum Thema so krass gemacht wird oder das Problem ist in einem Film, also auch so diese Coming-out-Stories, wo von, das ist irgendwie, ich glaube, im Moment ist es viel wichtiger eigentlich so diese, was passiert danach, also was macht das eigentlich mit Identität als eine Achse, die neben sowas wie so sozioökonomischen Backgrounds oder Gender oder Race halt auch natürlich eine Riesenrolle spielt und ich glaube, diese Verstrickungen sind eigentlich viel komplizierter als einfach nur ein Coming-out-Drama in einer Einwandererfamilie zu erzählen.
Zumal, wenn man immer den Fokus aufs Coming-out und die Sexualität setzt, arbeitet das jetzt total gegen eine, sage ich mal, Normalisierung.
total, ist es halt immer das Problem. Ja. Und ich habe als Jugendlicher zum Beispiel echt viele, wenn ich mitbekommen habe, dass es einen Film gibt, der irgendwie Queerness oder so bespricht oder Schwulsein in meinem Fall dann habe ich den echt gerne geguckt und ich war so voll hinterher. Und wenn du jedes Mal siehst, dass deine Sexualität ein Riesenproblem ist und mit Schläge, Drama, Verleugnung, was auch immer, dann denkst du das dir selber auch. Also dann denkst du ja selber auch, dass deine Sexualität ein Problem ist, und das finde ich halt dann nicht so empowernd irgendwie.
Du hast in deiner Insta-Bio neben deinem Namen auch den Begriff Post-Migrant Pop stehen. Meinst du damit ein Genre? Und würde Future 3 dann da reinfallen?
Ja, voll. Also es ist, glaube ich, so vielleicht mehr so ein, sowas wie so ein Slogan oder vielleicht, also Genre finde ich so ein bisschen zu, oder vielleicht auch eine, so ein Zugriff auf Inhalte vielleicht. Mhm. Ich glaube, Zugriff trifft es vielleicht am besten, dass ich halt, also inwiefern ich, glaube ich, so postmigrantisch als Perspektive verstehe, habe ich ja eben schon gesagt, ja. Aber ich habe das Gefühl, dass es halt so eigentlich eine Kombination ist von so sehr politischen und so gesellschaftlichen Zugriffen auf Thema, die rund um so, genau, eben Migration, plurale Gesellschaft, Diversität und so kreisen, kombiniert mit einer Form, die Pop ist, also eigentlich Formen, die zugänglich sind für sehr unterschiedliche Menschen. Und ich glaube, das ist sozusagen einer ja der größten und faszinierendsten so Eigenschaften von Popmusik, ist ja, dass es eigentlich über wirklich weltweit es hinkriegt, Menschen zu verbinden und ähnliche Sachen zu fühlen und sich irgendwie auch zu verbunden zu fühlen. Aber ich glaube, da geht es auch voll viel darum, halt sowas wie Migration oder eben so Themen wie Flucht oder Rassismus, also solche Themen nicht immer in dieser super krass drögen Opfer-Täter dramatischen Situationen oder so zu zeigen, sondern auch eine Unbeschwertheit oder eine genau, so Leichtigkeit oder so da auch zuzulassen irgendwie, weil das vielmehr auch dem Erleben oft entsprechen kann oder so, ja, weil Rassismus ist ja nichts, was einmal passiert und super schlimm ist, sondern was die ganze Zeit da ist und was, womit man halt umzugehen lernt irgendwie.
Du hast gerade davon gesprochen, dass man teilhaben will an Pop. Ist es das, was du meinst, wenn du hast in einem Interview mal gesagt, die Überleitung war jetzt komisch, aber
ja.
Okay, ordne deine Gedanken, Mariana. Du hast in einem Interview mal gesagt, dass der Film nicht nur eine Geschichte erzählen oder reproduzieren soll, sondern er soll die Gesellschaft formen. Und ist es das, was du meinst, wenn du von Pop sprichst als eine Kunstform, an der man teilhaben will?
Also ich glaube, bei dieser Quote, die du gerade zitiert hast, da ging es mir schon eigentlich voll darum zu sagen, dass wir halt Entscheidungen fällen in diesem Prozess des Filmemachens, und diese Entscheidungen fällt, wie jetzt zum Beispiel, dass die Eltern kein Problem haben mit der Sexualität oder so, weil wir aktiv die Gesellschaft formen wollen. Und ich glaube, man kann das aber insofern verbinden, als dass halt so diese Teilhabe an Pop ja auch aktiv vielleicht Dialoge herstellen kann zwischen Publikum und Film. Weil wenn ich was schaue, wo ich das Gefühl habe, ich habe ganz viel Mitleid oder fühle ganz viel Trauer oder so, auch fast vielleicht so eine Ohnmacht oder so, weil ich sehe, wie abgefuckt die Situation ist, in der die Figur sich befindet oder so, dann macht das ein krasses Machtgefälle irgendwie zwischen Publikum, das überwiegend ja weiß ist in Deutschland, und dem Dargestellten oder so. Und wenn ich aber was schaue, wo Menschen irgendwie autark in sozusagen katastrophalen Umständen, aber vielleicht trotzdem irgendwie empowered und selbstbestimmt und in gewisser Weise auch schön, und damit meine ich jetzt nicht normschön, aber schön im Sinne von sozusagen in Ästhetiken, die auch vom Pop, also von Musikvideos, von Selbstinszenierung.
Die Szene, wo die zwei mit dem Fahrrad durch das Feld fahren.
Genau, ja, genau. Also wenn ich das dann sehe, dann denke ich vielleicht eher, oder so hoffen wir, wow, das ist total, ich will da auch rein und ich will dazugehören und ich will Teil davon sein. Und es ist, genau, und ich glaube, das macht halt auch was anderes irgendwie so.
Gab es andere Filme, vielleicht auch nicht deutsche Filme, die dich da inspiriert haben?
Auf jeden Fall. Also es, ich arbeite auf jeden Fall, oder wir alle arbeiten auf jeden Fall viel in unserem Kollektiv, so dass wir mit Referenzen so auch offen umgehen. Und es gibt zum Beispiel eine Regisseurin aus England, Andrea Arnold heißt sie, die hat zum Beispiel American Honey gemacht oder Fish Tank. Und das sind halt so total im Moment lebende, maßlose Filme, die eigentlich so Charaktere oder Situationen eher porträtieren als einen Plot oder so. Und da haben wir auf jeden Fall viel Inspiration ziehen können. Und dann gibt es, glaube ich, aber auch echt viele, und das sagte ich gerade schon, aber so Musikvideos, die uns total inspiriert haben. Also ich glaube, so von Solange zu Beyoncé und auch Rihanna und sonst so. Also ich glaube, so diese Arten von so Körperbildern, aber auch so von Gemeinschaft und Zusammenhalt haben wir auch ganz viel aus so Musikvideo gezogen.
Ja, diese Musikvideo-Referenzen relativ am Ende sind mir auch aufgefallen. Und das Interessante ist irgendwie, dass der Film nicht durchgehend so einen Look hat oder eine Art und Weise, wie es gedreht wurde.
Das ist ja voll der wichtige Moment, glaube ich, auch für den Film. Einerseits, weil der Film sich da erlaubt, auch seine Form zu verändern und so. Andererseits aber auch, weil eigentlich so das einzige Credo in unserer Visualisierung oder formalen so Umsetzung des Films war, dass es keine Regeln gibt und dass wir so ein bisschen diese Idee, die Parvis mal formuliert, als sie auf einem Dach irgendwie nachts zusammen abhängen, sagt er, ich bin viele Dinge, nachdem irgendwie Banner ihn fragt, ob er jetzt nun Deutsch oder Iraner ist. Und ich glaube, dieses viele Sein, Vielstimmigkeit war was, was wir auch eins zu eins in die formale Ebene übersetzen wollten. Also der Film nutzt ganz viele verschiedene visuelle Strategien. Der Inszenierungsstil verändert sich irgendwie auch. Manchmal ist man in einer Rom-Com, dann irgendwie plötzlich in so einem Musikvideo, dann aber wieder in so einem Arthouse-Film oder so. Und ich glaube, das ist irgendwie ein bisschen wild, aber ein bisschen auch vielleicht repräsentativ für das Lebensgefühl von jungen Menschen gerade.
Du hast in einem anderen Interview, ich habe mir einige Interviews durchgelesen und angehört, gesagt, dass der Film auch eine Archivfunktion haben soll. Was meinst du damit?
Wir haben ja eben schon über diese verschiedenen Generationen gesprochen, die in diesem Film irgendwie anwesend sind. Und ich glaube, die Idee für diese narrative Anordnung oder so war schon auch zu sagen, wir wollen hier möglichst viele Stimmen, niemals natürlich irgendwie schaffen wir es alle zusammenzubringen oder so, aber möglichst viele Zugriffe auf iranische Diaspora haben. Und der erste Zugriff sind sozusagen diese VHS-Bilder, die in dem Film immer wieder vorkommen. Also das erste Bild im Film ist von meiner eigenen Familiengeschichte. Ich selbst als so 6-jähriges Kind in einem Sailor Moon-Kostüm, das tanzt. Und ich glaube, von diesem Material geht dieser Film aus und wir versuchen, im selben Format, also 4:3, die Geschichte weiterzuschreiben oder umzuschreiben oder überhaupt zu schreiben, weil so. Und ich glaube, dann entblättert sich dahinter plötzlich so diese Archividee, glaube ich, weil man hat irgendwie reales Material und also autobiografisches, dann schreibt man eigenes, dann gibt es aber irgendwie auch diese Dialoge, die von meinen Eltern gespielt werden mit den Protagonisten, die für mich selbst ja auch irgendwie eine Form von Dokumentation, von Gesprächen sind, die ich vielleicht führen wollte oder geführt habe. Dann ist aber irgendwie aber auch so ein Archiv vielleicht von Bildern, die es nie gab oder die wir uns wünschen, dass es die gibt. Also ich glaube, so in die Richtung verstehen wir diesen Film schon auch als Archiv von migrantischen und postmigrantischen Wünschen, Fantasien und Realitäten oder so.
Du hast es gerade schon erwähnt, das Publikum in Deutschland ist überwiegend weiß und gleichzeitig spielt in dem Film die iranische Diaspora oder Deutsch-Iraner und wie sie leben eine große Rolle. Ich konnte mich da sehr gut teilweise mit identifizieren. Ich bin zwar nicht Iranerin, aber kenne vieles auch selbst von mir zu Hause. Glaubst du denn, der Film spricht auch Deutsche ohne Migrationshintergrund an?
Unbedingt, auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist eine extrem spannende Erfahrung für ein weißes Publikum, diesen Film zu sehen, weil, glaube ich, ganz viele Sachen plötzlich sichtbar werden, die sonst so unsichtbar sind, nämlich, dass auch Weißsein eine Markierung ist oder so. Und in dem Film treten zum Beispiel nur weiße Figuren auf, wenn das Weißsein eine Rolle spielt. So. Und ich glaube, das fällt auf einmal voll auf, wenn man selber auch weiß ist und merkt, ah, okay, hier ist irgendwie so eine Verschiebung. Aber das ist, glaube ich, gar nicht der ausschlaggebende Grund. Ich glaube, dass Filme ja dann voll interessant sind, wenn man die Möglichkeit hat, irgendwie Einblicke zu bekommen in eine Situation oder Erfahrung, die direkt neben mir stattfindet, aber die nicht meine eigene ist und mit der ich aber trotzdem irgendwie empathisch sein kann. Und ich glaube, das bietet der Film eigentlich voll, weil er nicht in eine Fiction, also sozusagen Sci-Fi oder Actionwelt oder so abdriftet, wo dann irgendwie klar ist, jetzt, das ist alles ausgedacht, sondern eigentlich tatsächlich, glaube ich, so eine Intimität hat oder so, die total selten stattfindet im deutschen Kino und, glaube ich, deswegen so voll fast so wie so ein Tagebucheintrag sich schauen lässt. Du hast ja gerade gefragt, wie das für ein weißes Publikum, ob das interessant ist. Und das hoffe ich, aber was ich auch sage, ist, dass wir voll für ein weißes Publikum oder an ein weißes Publikum diesen Film auch adressieren. Also klar, es gibt diesen Bestandteil zu sagen, es ist für unsere Community, von uns, für uns oder so, aber eigentlich vor allem auch für ein weißes Publikum, weil genau, ich glaube, da ist die Distanz noch viel größer und viel wichtiger eigentlich näher aneinander zu rücken.
Und auch in irgendeiner Art und Weise ja den Spiegel vorzuhalten, weil man so zu spüren bekommt, wie es ist, einen Film zu gucken, in dem man sich nicht wiederfindet, zwingt.
Mega.
In deiner Arbeit, du hast es auch gerade schon erwähnt, steckt sehr, sehr viel von dir drin. Also wir haben eigene Home-Videos aus deiner Kindheit, deine Eltern spielen mit. Deshalb fände ich es ganz schön, jetzt noch ein bisschen mehr über dich zu sprechen, wie du aufgewachsen bist. Du bist in Köln geboren, 1994, yes. Und deine Eltern sind nach der Revolution nach Deutschland gekommen aus dem Iran. Wie bist du aufgewachsen?
Ich bin in Bilderstöckchen aufgewachsen. Das ist Escherstraße, Haltestelle, mit der 13.
Ne?
Ja, genau.
Jetzt kommst du der Köln-Talk.
Ja. Ich bin tatsächlich als drittgeborenes, letztes Kind, auch mit 10 Jahren Abstand tatsächlich zu meinem ältesten Bruder, so ein bisschen ins gemachte Nest geboren worden. Also meine Eltern haben so diese ersten Hürden, glaube ich, des Ankommens und des so Orientierens hinter sich gehabt. Und ich bin ein Supermarktkind. Also ich bin tatsächlich immer so, das war damals noch ein Spar, sehr viel auch im Laden meiner Eltern gewesen. Und
in dem Film spielen deine Eltern auch Supermarktbesitzer.
Genau. Mhm. Und ich glaube, so dieses so umgeben zu sein von Essen und von Kunden ist so eine sehr eigentümliche Erinnerung aus meiner Kindheit. Und dann, glaube ich, spielt halt schon aber insofern so Nordrhein-Westfalen, aber vor allem auch Köln so eine große Rolle, glaube ich, in meiner so Charakterbildung, was halt so die Mentality und auch so, glaube ich, so diese zwei Sachen, also einerseits glaube ich diese so Naivität von so, wir sind alle gleich und weil Köln hat glaube ich schon so ein bisschen diese Idee von, wir sind so tolerant, bei uns gibt es keine Hautfarben oder bei uns gibt es so kein Gender und so und das hat mich glaube ich schon voll geprägt in meinem Aufwachsen, weil das genau ist einfach nicht cool eigentlich als so Statement, weil diese Erfahrungen, also die man macht aufgrund seines Genders oder aufgrund seiner Orientierung, whatever, die sind ja real und die sind auch nicht in Köln nicht da und so. Und gleichzeitig gibt es aber eben schon eine Gemeinschaft, glaube ich, die sehr viele Bilder hervorbringt, die nicht klischeehaft sind und die genau einfach, glaube ich, so sehr besonders und eigenwillig oder so sind, wie zum Beispiel beim Karneval, of course, aber auch, also genau, es gibt so eine Bar, in der ich früher mal war, das Stecken. Und ja, das war da beim Artifati, weiß nicht, ob du das kennst noch, aber am Brüsseler Platz direkt so ein Hip-Hop- und R&B-Laden, man ging immer so eine Kellertreppe runter und die war bekannt dafür, dass da irgendwie immer donnerstags war so Jazz und Funk-Night und immer eigentlich so 1000 Leute super unterschiedlichen so Backgrounds zusammen da gechillt haben und das war irgendwie schon voll cool. Ja.
Die iranische Community in Köln ist relativ groß, ne?
Ja,
war das auch ein großer Teil von deinem Erwachsenwerden?
Ja, also über meine Eltern schon voll. Also die haben natürlich da viele Freunde und Freundinnen gehabt und haben. Und die, was schon auf jeden Fall voll prägt, ist so diese Memonis, also so diese Feiern, Familienfeste, die auch im Film stattfinden, wo verschiedene Familien zusammenkommen und die Kinder spielen und so. Das habe ich auf jeden Fall auch voll viel erlebt. Aber was sozusagen mein eigenes so Umfeld, freundschaftlich und so betrifft, war ich eigentlich relativ wenig mit anderen iranischen Menschen irgendwie. Also man hatte immer natürlich so eine Special Connection, wenn man Leute kennengelernt hat, aber genau. Aber man, also es gibt natürlich viele Iraner und Iranerinnen im Iran.
Auch. Ja. Hast du denn das Gefühl, du hast dich bewusst, also warst bewusst nicht so sehr mit vielen IranerInnen aus Köln befreundet oder ist das unbewusst passiert?
Suggestivfrage. Ich glaube, also das Ding ist halt, ich glaube, wenn man halt aufwächst als Jugendlicher oder bei mir war das so, dass ich, glaube ich, sehr spät erst angefangen habe, so Rassismus zu sehen oder zu verstehen und auch in Solidarität mit anderen BIPOC-Menschen zu leben oder so, weil ich glaube so das Weißsein als Schönheitsnorm, aber auch als vielleicht so erstrebenswerter Zustand oder so schon was war, was mich voll geprägt hat in meiner Jugend oder so. Und das hat sich voll krass verändert in den Jahren ab 18, 19 aufwärts, weil ich mich viel mehr politisiert habe und glaube ich viel mehr auch so gemerkt habe in was das bedeuten kann, vielleicht in Gemeinschaften zu sein oder in Gruppen, wo vielleicht so nicht mehr in Frage gestellt wird, dass man vielleicht in einem rassistischen System lebt oder so. Und dazu kommt, glaube ich, so ein bisschen, dass, ich glaube ich auch so, das habe ich vorhin schon gesagt, aber dass ich so ein bisschen auch immer als so dritter, letzter Sohn irgendwie auch nicht so krass gut mehr in Touch war mit so der iranischen Kultur oder so. Und das hat, glaube ich, auch immer so ein bisschen dazu geführt, dass ich so verhalten war, glaube ich.
Mhm. Das heißt, du würdest sagen, dein Verhältnis zu deinem iranischen Teil deiner Identität hat sich über die Jahre intensiviert.
Ja, voll. Bei mir ist es auf jeden Fall voll so. Ich habe mich durch den Film viel mehr damit auseinandergesetzt und auch aber viel mehr, also aus so einer, ich blicke da drauf halt voll aus so einer zweiten Generationsperspektive, die versucht, sich so rück anzueignen, was eigentlich da ist oder so. Und weniger als jemand, der das alles schon kennt und so und immer schon in sich trägt oder so.
Mhm. Deine Eltern spielen auch mit und die waren auch zum Beispiel Teil von einer anderen Produktion von dir. Du hast eine Doku gemacht mit dem Titel I Am Your Son. Es ist naheliegend, dass da deine Eltern mitmachen. Und sie spielen auch noch in einem Musikvideo mit, oder? Was du gedreht hast.
Ja, es zieht sich ein bisschen durch in meiner Arbeit, die Kollaboration mit meinen Eltern.
Wie ist es mit denen am Set?
Mega cool, sonst würde ich das noch nicht so oft machen.
Ja, vermutlich.
Ja, die sind, also abgesehen davon, dass natürlich irgendwie, oder was heißt natürlich, in meinem Fall ist es so, dass so eine elterliche Wärme und Support und glaube auch so, vielleicht auch so ein Bruch mit so der Ernsthaftigkeit, die so ein Dreh manchmal mit sich bringt oder dem Pressure, voll krass mir geholfen hat bei meiner Arbeit, weil genau, die nehmen das alles nicht so ernst, die sind irgendwie ein bisschen gechillter, als viele andere vielleicht an so einem Set sind.
Und du denkst dir, Mama, das ist mein erster Spielfilm.
Genau, ja, genau. Aber es hat manchmal voll geholfen, weil ich war so, also bei dem Spielfilm war es ganz extrem, weil die letzten 4-5 Tage, die waren echt richtig intens. Ich hatte so Angst, dass das nicht klappt und wenn man 3,5 Jahre darauf zuarbeitet und so. Und dann kamen meine Eltern an. Ich hatte in der Nacht davor wirklich gar nicht geschlafen, weil ich dachte so, es wird nicht klappen. Und in dem Moment, wo sie dann plötzlich da sind und halt so sind, ihr seid doch einfach nur hier und dreht einen Film, so, dann stimmt es auf einmal voll. Ja, wir drehen ja einfach nur einen Film und dann geht es plötzlich irgendwie. Und ich glaube, daneben steht einfach auch, dass ich so sie als Künstler oder Künstlerin auch voll spannend finde. Also ich finde es irgendwie cool, sie vor der Kamera zu haben, weil ich das Gefühl habe, dass so, Menschen wie meine Eltern nicht so oft vor der Kamera irgendwie stattfinden und bei diesem Musikvideo zum Beispiel ganz konkret so. Ich wollte halt einfach mal was machen, wo so ganz groteske, kuriose Bilder entstehen, ohne dass es was mit Migration oder mit der Geschichte oder so zu tun hat, sondern einfach, glaube ich, so eine Offenheit zuzulassen, weil es ist ein Musikvideo, da spielen sie so Besitzer eines super kuriosen Fitnessstudios und dann kommen so Bodybuilder zu Besuch, alle sind total krass gestylt und ich glaube, so einfach mal so bestimmte so popkulturelle Attribute oder Oberflächen so zu verbinden mit zwei iranischen Eltern, die irgendwie 60 sind, so finde ich eigentlich einfach fun und wichtig, dass es auch solche Bilder gibt. So.
Ja, hat auch sehr Spaß gemacht. Ich habe beim Musikvideo sehr lachen müssen.
Ja.
Musstest du sie sehr überzeugen, mitzumachen?
Nicht so. Also meine Eltern sind weniger, weil sie jetzt unbedingt schauspielen wollen, mehr, weil sie, glaube ich, voll dieses so, wir unterstützen unsere Kinder in sich haben. Und als ich, mein allererster Film, den hast du wahrscheinlich nicht gesehen, weil der auf, nicht, weil ich den nicht so promote, aber das war mein Bewerbungsfilm für die Uni. Mhm. Und da, da hatte ich halt niemanden. Ich hatte so 4-5 Tage Zeit, das zu machen und war dann halt so, okay, habt ihr vielleicht Zeit und Lust? Und dann waren sie so, ja klar, machen wir das. Und dann stand ich halt mit meiner Schwester und meinen Eltern irgendwie in so einer Wohnung leeren und dann haben wir da halt so uns selber inszeniert. Das ist eigentlich schon echt cute.
Okay, und jetzt waren sie jetzt wahrscheinlich bei Futur 3 schon relativ routiniert, haben gesagt, ja, klar.
Aber es war Spielen.
Haben sie schon nach Gage gefragt?
Nee, aber es war nochmal echt was anderes mit Dialog und so, ne? Also als jetzt einfach so mal was zu performen. Mhm. Aber das hat auch Spaß gemacht.
Wie bist du zum Filmemachen gekommen?
Ich glaube, durchs Theater, ehrlich gesagt. Also nochmal auch vielleicht auf Köln zurückzukommen. Ich habe damals im Jugendclub vom Schauspiel Köln Theater gemacht. Und das ist sozusagen so eine sehr coole Möglichkeit, als jugendliche Person so künstlerisch Arbeiten auszuprobieren oder so. Weil man hat dann schon so eine Probezeit von 6 Wochen. Also man ist 6 Wochen jeden Tag wirklich im Theater und arbeitet. Und entwickelt natürlich auch Geschichten und Bilder und so. Und das hat mir total Spaß gemacht. Und ich wollte dann eigentlich Theater machen und habe dann aber mich für ein Studium entschieden in Hildesheim.
Auch als Schauspieler, oder?
Es war mir nicht so klar. Ich wollte eigentlich nicht Schauspieler werden, so richtig. Ich habe auch aber geschauspielert und ich wusste aber, dass ich nicht so gut darin bin. Und habe dann irgendwann auch gemerkt, dass mich eigentlich ein bisschen mehr so das darüber interessiert. Also so dieses davor ausdenken und vielleicht auch inszenieren und wusste aber nicht so genau und bin dann mit diesem Mindset nach Hildesheim gegangen und habe dort szenische Künste studiert. Und das ist eben so ein Studiengang, der sehr interdisziplinär, wie so ein Spielplatz eigentlich, in alle Künste kann man so reinschnuppern. Und das war in meinem Fall dann, glaube ich, voll gut. Und so bin ich dann aber zum Film gekommen, weil da dann auch mal die Kamera ausprobiert und so.
Jetzt sitzen wir in einem sehr stylischen Büro in Berlin-Mitte. Und hier sitzt du mit deinem Filmkollektiv Jünglinge. Und ihr habt auch zum Beispiel zusammen schon den Film Futur 3 produziert. Ihr sagt über euch selbst, dass ihr dem europäischen Film queere, diverse und spezifische Geschichten übers Erwachsenwerden und Zusammenleben liefern wollt. Wieso eben gerade der Fokus auf diese Aspekte des Lebens?
Also vielleicht kurz zu diesem Kollektiv, also das ist mit Paulina Lorenz, die bei Futur 3 das Drehbuch mitgeschrieben hat und Produktion gemacht hat und Raquel Mold, die dort das Casting gemacht hat und die Recherche und Produktion. Wir arbeiten zu dritt in diesem Kollektiv, weil wir vor allem, glaube ich, inhaltliche und gesellschaftliche Themen uns verbinden und ich glaube weniger, weil wir unbedingt Filme machen wollen und ich glaube, das ist sozusagen total wichtig bei unserer Arbeit an Inhalten und Stoffen und auch als Produktionsfirma, weil wir nicht sozusagen unbedingt diesen Beruf machen wollen, sondern dieses Medium wählen, um Geschichten oder Produkte sozusagen zu entwickeln, die sich an der Repräsentation von marginalisierten Perspektiven oder so beteiligen. Und ich glaube, dass es für uns halt voll wichtig ist, so einen klaren inhaltlichen Fokus zu setzen, damit man nicht einmal für sich selbst, damit man weiß, warum man das eigentlich gerade macht, und aber auch für ein Außen oder so, damit man gleich versteht, okay, hier ist eine sehr, hier geht es auf jeden Fall um Sensibilisierung und um Aktivismus irgendwie auch. Im Grunde geht es eigentlich letztlich voll um so Intersektionalität, also das meint sowas wie, dass alle Erfahrungen, die man, also alle Diskriminierungserfahrungen, die man macht, halt natürlich gleichzeitig zu denken sind und miteinander zu tun haben. Und ich glaube, so gehen wir auch voll an unsere Geschichten und Stoffe ran.
War das was, wo ihr den Eindruck hattet, dass es eben fehlt?
Schon. Also ich glaube, es ist halt voll. Also es kommt ein bisschen darauf an, was der Film natürlich auch will, weil jeder Film hat auch so einen anderen Rahmen irgendwie, aber es ist, glaube ich, schon voll wichtig, diese verschiedenen so Achsen mitzudenken, wenn man eine Figur anlegt. Und man kann nicht einfach, man sollte nicht einfach eine weiße Figur weiß machen, weil das halt die Norm ist oder so, sondern man sollte sich fragen, warum man das macht. Und ich glaube, also zum Beispiel die Hamburger Filmförderung bringt jetzt gerade so Diversity Guidelines raus, und da geht es einfach darum, dass jede Person, die einen Antrag einreicht, sich diese Fragen stellt: warum sind die Frauen eine Frau, warum sind die Männer ein Mann in meinem Drehbuch, warum sind sie weiß, warum sind sie nicht weiß? Und ich glaube so, ja, das sind einfach voll, ich glaube, das ist voll wichtig, dass man das auch im großen Mainstream-Film tut.
Ja klar, weil man dann natürlich auch aktiv hinterfragt, warum habe ich jetzt die Person genauso gesetzt, wie ich sie gesetzt habe,
ja.
Und dann vielleicht alternative Ideen aufkommen. Deine Arbeit dreht sich viel um Identität, also nicht nur Foto 3. Du hast zum Beispiel auch eine Kampagne gedreht für Selfridges. Das ist
Selfridges,
ne?
Ja.
Das ist eine britische Kaufhauskette. Und du hattest das Model Halima Aden vor der Kamera. Das ist ziemlich krass. Sie ist ziemlich bekannt in den USA. Ja. Und in diesem Clip, da ging es eben darum, junge Kreative aus dem Mittleren und Nahen Osten vorzustellen. Also irgendwo ja auch etwas, was dich persönlich auch repräsentiert. Du hattest deine Doku I Am Your Son, Foto 3, da sind auch sehr viele Anlehnungen an deine eigene Biografie. Mhm. Und als du den Teaser zu diesem, ich habe dein Instagram-Profil sehr durchgestalkt.
Ja, ja.
Ich weiß alles.
Das ist doch gut.
aber als du den Teaser gepostet hast zu diesem Werbeclip, hast du geschrieben: Ich bin als deutsch-iranischer Millennial mit westlicher Popkultur und der Stigmatisierung des Nahen und Mittleren Ostens aufgewachsen. Und dass dich das halt so berührt hat, dass du jetzt solche Clips und solche Filme produzieren kannst. Ich glaube, das ist auch was, wo sich unsere Generation momentan so gegenseitig empowert und ein ganz anderes Selbstbewusstsein hat. Welches Potenzial siehst du in genau dieser Generation, in dieser postmigrantischen Generation hier in Deutschland?
Also ich glaube, ein super großes Potenzial, und ich habe, also das glaube ich, voll die große Frage, weil es natürlich auch so ein bisschen um die Zukunft geht, so. Aber ich glaube, was wir bei Futur 3 zum Beispiel voll krass als so Potenzial gesehen haben, ist, glaube ich, den Blick endlich wegzunehmen von dem, was war, und dem, was wir sozusagen glauben, in dem Gegenüber zu sehen oder so, und mehr dahin zu richten, was kommt und was in der Zukunft vielleicht noch auf uns wartet, und die Zukunft als Ort zu denken, an dem wir gerne leben oder so. Und ich glaube, so dieses aufzuhören, Sachen in Leute einzuschreiben oder fremd zuzuschreiben und stattdessen Leute selbst entscheiden zu lassen, wer sie sind, ist, glaube ich, voll die wichtige Entwicklung so. Also ich glaube, das ist was voll großes Potenzial ist. Und dann, glaube ich, liegt es auch so ein bisschen an uns, gerade so neue Bilder hervorzubringen im Alltag. Also durch die Arten, wie wir Beziehungen führen, wie wir anderen Menschen begegnen, wie wir Freundschaften pflegen. Und ich glaube, dadurch, dass also an einem Ort wie Berlin zum Beispiel, da bringt der Alltag schon so viele Potenziale von migriert sein oder hier in zweiter Generation leben hervor und so viele unterschiedliche Repräsentationen davon, dass das, glaube ich, viel, genau voll was macht mit dem, wie man vielleicht auch so Gesellschaft wahrnimmt. Aber also ich finde, es ist voll die, ja, große Frage.
Jetzt ist ja Diversity aktuell auch ein im Mainstream ankommender, naja, man muss ja eigentlich schon von Trend sprechen. Glaubst du, das ist auch was man dieser postmigrantischen zweiten Generation von Einwanderern zuschreiben kann?
Ich finde es halt voll krass, ne? Ja, also ich frage mich irgendwie schon, wie sowas passiert, dass sowas so ein Trend wird. Und ich glaube, wir hatten ja so eine ähnliche Entwicklung mit MeToo vor, genau, weiß nicht, 3 Jahren oder 2 Jahren oder so ungefähr. Und ich glaube, das hat auf jeden Fall was mit einer so Sensibilisierung zu tun, die von einer Kerngruppe oder so viel gepusht wird oder so. Also wie du das beschreibst. Aber ich habe schon auch das Gefühl, jetzt zumindest bei diesem Diversity-System, dass das mal wieder zeigt eigentlich, wie krass impulsgebend für uns die USA sind. Weil ich glaube, damit meine ich nicht nur jetzt ganz aktuell durch die Black Lives Matter-Bewegung, die es ja auch schon seit Jahren gibt, aber jetzt eben durch diesen Tod von George Floyd und so die weltweiten Bewegungen, nochmal so zeigt, okay, wenn man das neben Hanau stellt, was da für Bewegung war, und da waren in unserem eigenen Land 9 Tote irgendwie, dass man da merkt, okay, krass, das ist also so Amerikanisierung und dieser Push irgendwie aus den USA, was gerade Diskurs ist oder so, ist riesengroß. Aber damit meine ich auch, dass ich das Gefühl habe, dass sowas wie Diversity in Deutschland durch so Plattformen wie Netflix oder so nochmal viel, viel krasser gepusht worden ist, weil ich glaube, der deutsche Markt, also mit seinen Öffentlich-Rechtlichen und mit den Produktionsfirmen, die es gerade hier gibt, lange nicht da wäre oder noch lange nicht da ist, aber sich gerade ganz viel verändert, weil Netflix plötzlich hier ist und Produktion commissioned und so. Und das finde ich halt fast ein bisschen gruselig, dass man sozusagen als eigenes Land nicht richtig hinkriegt, das so zu navigieren oder so zu erkennen, sondern eigentlich von außen, wieder aus den USA, jemand hierher kommen muss und so auf den Tisch schlägt. Und ich glaube, das klingt jetzt so voll, das sollte jetzt gar nicht so verschwörungstheoretisch klingen, sondern eher so, dass ich glaube, dass das auch zeigt, wie ungeübt vielleicht man hier in Deutschland darin ist, sich selbst auch zu kritisieren oder zu reflektieren und einzugestehen, dass man Fehler macht oder so. Und ich glaube, das ist, glaube ich, voll die Gefahr, wenn sowas wie Diversity ein Trend wird, dass alle drauf springen, aber man gar nicht dort, wo es eigentlich wichtig ist, nämlich in Strukturen hinter der Kamera oder so, anfängt es auch zu diversifizieren.
Aber du als Künstler produzierst ja Filme, die dann genau jetzt gefragt sind auch. Hast du manchmal auch so ein bisschen den Beigeschmack, wenn du angefragt wirst, um eine Kampagne zu machen oder wie auch immer, dass du jetzt Teil einer Marketingmaschinerie wirst?
Geht. Also was auf jeden Fall natürlich passiert ist, dass man in gewisse Boxes kommt. Und ich meine, genau, unser Gespräch ist ja auch in gewisser Weise eine Box, weil wir gerade ein Interview führen, in dem es unter anderem, glaube ich, um Nachwuchskünstlerinnen oder Positionen geht oder so, die mit Migrationshintergrund sind. Und dass diese Formatierungen helfen ja irgendwie auch voll, so Distinktion oder so herzustellen. Aber gleichzeitig ist sozusagen das Problem, wenn man dann nur noch so ein Token ist, also sowas wie so ein Maskottchen, das da stehen soll, um Diversität oder so zu propagieren. Das ist, glaube ich, voll das Problem. Aber ich habe schon das Gefühl, dass das bei unserem Fall jetzt gerade nicht unbedingt so ist, weil zu viele institutionelle so Awards oder was auch immer uns unabhängig voneinander so Talent zugesprochen haben und ich glaube, die Leute schon auch sehen, dass der Film nicht nur toll ist, weil der jetzt irgendwie eine starke Haltung hat oder so, sondern dass der auch als Filmerlebnis oder so gut gemacht ist und oder besonders gemacht ist oder so und ich glaube, das macht sozusagen unsere Argumente auch ein bisschen größer, weil wir werden jetzt nicht nur angefragt als Leute, die dann so, das ist ja auch das Problem eigentlich bei Diversity-Experten oder so Diskriminierungsstellungen, Diskriminierungsstellen, dass die eigentlich gar keine Macht haben und niemand will was von denen, sondern sie müssen eigentlich die ganze Zeit nur versuchen, was zu verändern oder so. Und dass das bei uns ein bisschen anders ist, weil jemand will ja, dass wir dann Regie machen oder mitschreiben oder so und dann muss man halt auch uns zuhören oder so. Macht das Sinn, weißt du, was ich meine?
Ich denke schon.
Ja.
Aber es ist interessant, dass du auch dieses Interview-Setting angesprochen hast. Ich habe nämlich, als ich die Anfragen rausgeschickt habe, bei jedem auch so ein bisschen dazu geschrieben, welche Aspekte ich ganz interessant fände und habe auch darüber geschrieben, wie es wäre bei manchen, dass wir zum Beispiel über Tokenism sprechen können, also dass man so vor die Kamera geholt wird, damit man jetzt für die Quote auch noch jemanden hat, der anders aussieht. Aber dachte gleichzeitig eben, ist das nicht ein Widerspruch in sich selbst, wenn ich genau so ein Format jetzt versuche zu erstellen? Hast du denn manchmal die Sorge, dass du auch durch solche Interviews in eine bestimmte Ecke gedrängt wirst irgendwann und dann irgendwann nur noch Identität und Post-Migrant-Pop machen kannst, auch wenn du keine Lust mehr drauf hast?
Ja, also ich glaube, dafür bin ich noch zu sehr am Anfang irgendwie von meiner Arbeit. Aber was ich sagen will, ist, dass, glaube ich, so das Politische in meiner Arbeit immer bleiben wird, glaube ich. Dafür bin ich, glaube ich, zu sehr dann sensibilisiert oder politisiert. Und dass aber ich es sozusagen in dem Moment halt voll problematisch finde. Und es ist auch schon passiert, wo man dann plötzlich jetzt so glaubt, ich sei ein guter Regisseur, um Geschichten über islamistischen Terror zu inszenieren oder so. Oder eine Ahnung hätte, wie es sich anfühlt, als junger Muslima oder junger Muslime in Deutschland zu leben. Und genau, weil dann denkt man, dann entpuppt sich eigentlich in dieser Anfrage ein super rassistischer Blick auf die eigene Arbeit, weil das so alles über einen Kamm schert. Und genau, ich glaube, da müsste ich genauso wie jede andere Person auch mich rein recherchieren oder so. Ich muss aber ganz ehrlich sagen, dass ich eigentlich relativ coole Anfragen bekomme. Also jetzt durch Futur 3 und so. Ich habe schon das Gefühl, dass die Leute sehen, dass da eine Qualität im Blick drinne liegt, die ist sozusagen so, auch vielleicht so soziologisch, analytisch, so Situationen auseinanderzunehmen und ganz genau hinzugucken oder so. Und das, glaube ich, ist bei voll vielen Formaten gerade gefragt. Und genau, da habe ich schon das Gefühl, dass der Transfer voll funktioniert gerade. Again, dank Netflix wahrscheinlich. Also ich bin aber wirklich so Sex Education zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob du das kennst, aber es ist ein super gutes Beispiel eigentlich für so eine Serie, die extrem politisch ist, aber so, ja, so viel Fun und Liebe und irgendwie auch so Geborgenheit mit sich bringt. Und ich glaube, solche Blicke sind gerade halt voll gefragt, zu Recht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch so ein bisschen in die Richtung bewegt sich Futur 3 natürlich auch als Film.
Wir sind schon fast am Schluss, aber ich würde ganz gerne wissen, was dieses Jahr noch bringt, bis auf den Kinostart von Futur 3.
Voll. Ja, also was voll cool ist, ist, dass wir an Druck arbeiten. Das ist so eine Jugendserie, das ist das deutsche Remake von dem norwegischen Scum.
Da castet auch deine Raquel,
genau,
ne? Sehr viel online.
Genau, Druck drehen wir jetzt im August und da schreiben wir noch auch Bücher mit dann September. Und das ist auf jeden Fall was voll Konkretes, was ansteht. Und dann drehen wir ein, zwei noch so Kurzfilme, die wir in letzter Zeit entwickelt haben und entwickeln gerade, aber relativ viel auch tatsächlich, also Serien und auch Spielfilm-Ideen. Und das ist aber, also bis die, glaube ich, gedreht werden, das dauert auf jeden Fall noch ein, zwei Jahre. Aber ich glaube, so auftragsmäßig kommt bestimmt jetzt bald schon neue Sachen von uns raus.
Schön, das Jahr hat aufregend angefangen, dann kam Corona, aber es scheint aufregend auch zu enden.
Hoffentlich, ja.
Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Mega gern, dankeschön.
Das war Diaspora Art. Idee, Redaktion und Produktion kommen von mir, Mariana Denian. Musik, Sid Joey Meyer. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.